Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. So wie im Sommer, so auch im Winter. Die Temperatur in den Alpen steigen und die Schneetage werden weniger. Das nimmt Einfluss auf die Natur, trifft aber auch die auf Wintertourismus ausgerichteten Ortschaften im Alpenraum. Für diese bedeuten geringe Schneemengen sozioökonomische Folgen und mancherorts stellt man sich die Frage, was kommt nach dem Schnee? Das Alpen Space Project Beyond Snow befasst sich genau mit diesen Herausforderungen und versucht Lösungen für einen nachhaltigen Wandel zu finden. Die Projektleiterin Sarah Duardella von der Organisation Alpen Pearls arbeitet mit der Pilotregion Werfenweng im Tennengebirge im Salzburger Bongau zusammen, um eine Strategie zu entwickeln, wie der Tourismus der Zukunft im Ort aussehen kann. Gemeinsam mit Sarah Duardella widmen wir uns heute den Herausforderungen und Chancen, die mit einem solchen Wandel verbunden sind. Der Frage, wie eine kleine Ortschaft klimaresilienten Tourismus betreiben kann und ob nach dem Schnee der Fall kommt. Hallo Sarah.
Hallo Paul, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Der Klimawandel macht sich von Jahr zu Jahr stärker bemerkbar, besonders auch im Alpenraum durch erhöhte Temperaturen, häufigeren Starkwetterereignissen. Aber am offensichtlichsten sieht man es einfach im Winter beim Schnee. Der Schnee wird weniger. Hat der Schneetourismus im Alpenraum aus deiner Sicht ein Ablaufdatum?
Ja, also sehr gute Frage erstmal. Ich habe die Kristallkugel befragt, aber leider hat sie mir auch da keine konkrete Antwort geben können. Spaß beiseite. Also die Frage ist natürlich schon im Zusammenhang mit dem Klimawandel berechtigt und ich finde die auch sehr wichtig zu stellen. Die Antwort darauf ist nicht so einfach zu geben, weil grundsätzlich, klar, die Studienlage kennen wir alle, die ist eindeutig. Wir wissen, dass die Veränderungen im Klima dazu führen, dass Schneefälle unregelmäßiger werden, dass Schnee später fällt und die Wintersaison einfach kürzer werden. Viele Skigebiete kämpfen aktuell schon mit weniger Schnee, mit auch schwierigerer Planbarkeit und müssen einfach in technische Beschneiung investieren, was ja auch nicht nur Kosten verursacht, sondern eben auch Ressourcenfragen aufwirft und auch am Ende auch keine völlige Unabhängigkeit natürlich von der natürlichen Gegebenheiten schenken kann, weil es eben auch kalte Temperaturen zum Beispiel benötigt am Anfang der Wintersaison. Und von daher würde ich jetzt nicht direkt von einem Ablaufdatum sprechen wollen, aber ich bin mir sicher, dass die Zeit einfach gekommen ist, sich die Frage zu stellen und sich Gedanken zu machen und sich zu fragen, was machen wir, wenn es irgendwann keine schneegebundenen Angebote mehr gibt oder mehr, die nicht mehr möglich sind. Ich bin allerdings schon so optimistisch, dass ich sagen würde, dass man das Ablaufdatum eben auch noch beeinflussen kann, dass wir durch unsere individuellen, aber auch die politischen und betrieblichen Anstrengungen im Bereich Klimaschutz, dass wir da Einfluss haben. Von daher würde ich sagen, dass der Schneetourismus sicherlich noch einige Jahrzehnte so mehr oder weniger so weitergeführt werden kann, aber dass er auch von lokalen Faktoren einerseits abhängig ist und andererseits auch von unserer Art und Weise, wie wir den Klimaschutz ernst nehmen.
Danke dir. Du hast auch schon unterschiedliche Ebenen angesprochen, auf denen man reagieren muss auf den Klimawandel, um halt quasi die Klimawandelfolgen abzuschwächen. Du hast quasi einerseits einmal so die Privatsphäre, quasi die Privatpersonen angesprochen. Du hast die Politik angesprochen, die natürlich an vorderster Stelle entsprechende Entscheidungen auch treffen muss. Du hast aber auch quasi die Wirtschaft angesprochen. Es ist eigentlich ganz klar, die wirtschaftliche Bedeutung von Tourismus im Alpenraum ist unbestritten, ist ein wichtiger Standbein insgesamt. Jedoch sieht man durchaus über die letzten Jahre hinweg, dass auch der Widerstand für weitere Infrastrukturprojekte und Wintertourismusprojekte insgesamt durchaus der Widerstand auch steigt in Bezug auf den Wintertourismus. Wie nimmst du die aktuellen Entwicklungen wahr und hast du den Eindruck, dass sich auch touristisch orientierte Ortschaften ausreichend auf den Klimawandel vorbereiten und auf die Änderungen reagieren?
Ja, die aktuellen Entwicklungen im Tourismus, denke ich, sind generell von diesen Themen Anpassungen und Wandel geprägt. Eben einerseits in der tatsächlichen Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen oder auch Pilotmaßnahmen, aber andererseits auch in theoretischer Weise sehr oft. Ich sehe das oder glaube ich, merken das alle, dass bei jeder Veranstaltung, bei jeder Konferenz und überall immer das Thema Veränderung angesprochen wird. Und jeder ist sich auch, glaube ich, darüber einig, dass das jetzt notwendig ist, darüber zu sprechen. Aber was, glaube ich, die große Frage ist, eben, wie kann das aussehen? Und ich habe schon den Eindruck, dass einige Regionen im Alpenraum bereits eben auf zum Beispiel Diversifizierung des Angebots setzen, eben daran arbeiten, dass zum Beispiel die Attraktivität insgesamt gesteigert wird, auch dadurch, dass das Sommerangebot verbessert und ausgebaut wird und dass es einfach eine größere Balance gibt zwischen Sommer- und Wintersaison und dass auch etwas die Abhängigkeit von der Wintersaison und von den Umsätzen im Winter da geschaffen werden soll. Der Knackpunkt liegt, glaube ich, zum einen eben darin, vor allem auch gute Alternativen zukünftig zu finden, die wirklich auch attraktiv sind und die wirklich auch eine große Nachfrage erreichen, so wie es seit Jahrzehnten eben mit dem Skifahren, Snowboarden eben die Nachfrage einerseits bedient, aber andererseits eben auch wirtschaftlich so relevant ist. Außerdem sehe ich auch so ein bisschen die Frage im Raum, in dem Zusammenhang, ob sich jetzt ausreichend vorbereitet wird, wie lange dieser Prozess dauert, da hinzukommen, sich da Angebote konkret zu überlegen, aber die dann auch umzusetzen und die anzubieten und die auch vielleicht zu testen und dann wieder zu weiterzuentwickeln. Grundsätzlich denke ich schon, dass die Menschen einfach Gewohnheitstiere sind und dass uns auch das nicht unbedingt in die Karten spielt, weil einfach viele Prozesse dann ziemlich lange dauern. Ja, es einfach erstmal Skepsis gibt und erstmal natürlich erstmal die Gewohnten, also die Gewohnheiten erstmal beibehalten werden und auch natürlich erfolgreiche Businessmodelle und erfolgreiche Angebote auch vielleicht von vielen auch nicht so hinterfragt werden und auch aktuell in vielen Regionen nicht direkt, zumindest zeitnah, vielleicht so notwendig ist wie in anderen Regionen.
Genau, du hast auch schon erwähnt, dass eine Balance zwischen dem Sommer- und Wintertourismus mehr oder weniger auch gewissermaßen eine Anpassung sein kann insgesamt. Ist das eine große Chance für manche Orte, um halt quasi sich als Tourismusstandort etwas Neues zu erfinden, beziehungsweise auch dieses Standbein aufrechtzuerhalten? Oder siehst du da unter Umständen auch die Gefahr, dass in Bezug auf Overtourism durchaus quasi der Tourismus generell über das gesamte Jahr dann insgesamt einfach noch weiter intensiviert wird, anstatt es halt wirklich zu einem tatsächlichen Ausgleich kommt?
Zum einen denke ich schon, dass das eine Möglichkeit ist, auch eine gute Möglichkeit, da eine Balance zu finden. Andererseits ist es nun mal aktuell noch so, dass einfach die Wintersaison generell von der Wertschöpfung, vom Umsatz her, wesentlich relevanter ist für viele Regionen. Und das hat, meinte ich eben auch so ein bisschen indirekt damit, dass man eben auch Angebote schaffen muss, die wirklich wirtschaftlich auch die Relevanz haben und die auch dann erfolgreich eventuell in der Zukunft irgendwann solche Aktivitäten wie das Skifahren eventuell irgendwann ersetzen können. Oder wir können uns viele Angebote überlegen, die jetzt im Sommer stattfinden können, die einfach kreativ sind, die auch innovativ sind. Und das ist alles auf jeden Fall begrüßenswert und sehr wichtig, da weiterzudenken und da neue Angebote zu schaffen. Aber die Frage ist, wie können wir es dann in der Zukunft irgendwann schaffen, ja, sozusagen diesen Mehrwert auch für die Region zu generieren über die Sommersaison zum Beispiel.
Das bedeutet, da muss man sich auch wahrscheinlich von Region zu Region einfach einmal herantasten und zu schauen, was auch umsetzbar ist, was gut funktioniert, um mehr oder weniger dann halt, wie du sagst, die Wertschöpfung insgesamt auch ein bisschen vom Winter auf den Sommer übertragen zu können.
Ja, genau. Und es ist, also ich glaube, es kann auch kein Ziel sein, dass man jetzt zum Beispiel erreichen möchte, dass im Sommer dann es nur noch Wanderwege zum Beispiel gibt, die, wo man ein Ticket kaufen muss, wo man dann darüber versucht, irgendwie Einnahmen zu generieren. Ich glaube, es ist ja schon grundsätzlich im Sommertourismus viel mehr so, dass viele Angebote kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, das kann ja dann auch kein Ziel sein, dass man jetzt dann irgendwelche Inszenierungen oder irgendwelche Angebote schafft, die dann nur darauf zielen, Umsatz zu generieren. Ich glaube, wir müssen uns dann generell fragen, welche Ziele verfolgt der Tourismus generell und wie kann man es schaffen, jetzt auf den verschiedenen Ebenen der sozialen Ebene, aber auch der ökonomischen und auch der ökologischen Ebene, das unter einen Hut zu bringen und da möglichst erfolgreich alle Bereiche mitzudenken, aber auch natürlich erfolgreich eben zu wirtschaften.
Danke, Sarah. Wir versuchen in unserem Podcast auch immer ein bisschen zu zeigen, wer sind die Personen, mit denen wir sprechen insgesamt. Und da würde ich auch gern eine Frage an dich richten. Vielleicht kannst du etwas von dir erzählen, woher du kommst, was so deine Begeisterung für Bergsport, für den Alpenraum generell ausgelöst hat.
Also mich hat es eben aus Deutschland in die Alpen verschlagen. Ich bin nicht in im Alpenraum geboren, sondern in Nordrhein-Westfalen, in Siegen. Das ist so zwischen Köln und Frankfurt. Und dort haben wir jetzt keine Berge, aber wir haben zumindest Hügel. Das ist eine Mittelgebirgsregion. Ja, bei mir ist die Begeisterung für die Alpen sicherlich auch durch meine Familie entstanden. Ich bin in meiner Kindheit, in der Jugend sehr oft in den Alpen im Urlaub gewesen. Meine Eltern und mit meiner Schwester und mir, wir sind Mitglieder in der lokalen Alpenvereinssektion gewesen und eben haben dort auch Angebote wahrgenommen, in Familiengruppe oder Jugendgruppe, Klettergruppe und so weiter. Und ich würde sagen, ich kenne sozusagen diese klassische Touristensicht sozusagen, dass man eben im Sommer da in den Wanderurlaub fährt oder im Winter dann in den Skiurlaub. Ich habe auch eigentlich trotz Alpenentfernung recht früh mit dem Skifahren begonnen oder so mit 5, 6 Jahren das Skifahren gelernt. Haben mir die Urlaube da immer sehr gut gefallen und auch später natürlich, als ich älter geworden bin, hat es mich dann einfach in die Berge immer wieder gezogen, im Urlaub oder auch im Zusammenhang mit Bergsport. Das war auch eigentlich ein Grund dafür, dass ich dann auch, oder ein Grund für meine Wahl des Studiums. Ich habe dann Sportwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Sport, Tourismus und Natursport und habe mich da auch sehr viel mit dem ganzen Thema Alpentourismus schon beschäftigt und habe dann ein Masterstudium nachhaltiges Tourismusmanagement angehängt, wo mir auch eben dieser Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit sehr wichtig war. Und ja, mein Weg hat mich dann so ein bisschen über verschiedene Projekte, verschiedene Praktika und Abschlussarbeiten schließlich nach Innsbruck geführt, wo ich jetzt seit etwa 7 Jahren ungefähr lebe.
Hat es irgendwann in deiner Zeit, in deiner Laufbahn da auch so einen Moment gegeben, wo du dir gedacht hast, der Tourismus sollte sich auch nachhaltiger entwickeln oder hat sich vielleicht nicht ganz so entwickelt, wie es vielleicht wünschenswert wäre? Hat es da unter Umständen irgendeinen Zeitpunkt für dich gegeben, wo du dir gedacht hast, du würdest da gern etwas dazu beitragen?
Ja, also ein ganz speziellen Zeitpunkt, würde ich sagen, gibt es jetzt nicht. Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Einfach durch die Begeisterung und die Liebe so zu den Alpen, zu den Berglandschaften hat sich auch so das Bedürfnis entwickelt, diese Schönheit und diese Einzigartigkeit auch zu schützen. Für mich persönlich liegt eigentlich die Schönheit der Alpen eigentlich in der Natürlichkeit und in der Unerschlossenheit, muss ich sagen. Wobei ich natürlich schon weiß, dass die Alpen ein Kulturraum sind, der auch dadurch entstanden ist, durch Menschen und zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Und natürlich sehe ich auch die Vorteile und den Nutzen der alpinen Infrastruktur beispielsweise. Eine Erinnerung habe ich noch im Zusammenhang mit der Frage, als ich meinen ersten Hochtourenkurs gemacht habe mit 18 Jahren. Da war ich auf der Braunschweiger Hütte in den Ötztaler Alpen und da haben wir auch eine Übungstour gemacht auf den linken Fernerkogel. Und da erinnere ich mich schon noch daran, dass da eben auch der Bergführer davon gesprochen hat, dass da neue Pisten und Lifte geplant sind, entstehen sollen eventuell und dass das einfach groß diskutiert wird. Und das war 2008. Und natürlich ist das Jahre später dann auch weiterhin diskutiert worden, weiterhin ein großes Thema generell mit dem Thema Erschließung, mit dem Thema, wie wollen wir die Landschaft nutzen und wie wollen wir auch die Landschaft zugänglich machen. Im Nachhinein, denke ich, war das vielleicht auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ich finde einfach das Wertvolle der Landschaft, der Natur, diese Unberührtheit und dass man das auch aus eigener Kraft da irgendwie zum Beispiel einen Gipfel erreicht, ist vielleicht dann so ein Gedanke gewesen, der natürlich dann auch mit dazu beiträgt, dass man da auch an Nachhaltigkeit und Natur- und Umweltschutz interessiert ist.
Für mich ist das Beeindruckende auch, dass die Alpen insgesamt halt auch wirklich vielfältig sind. Es macht einen Unterschied, ob man jetzt irgendwo mitten im Hauptkamm der Alpen ist oder ob man irgendwo im östlichen oder im westlichen Rand der Alpen sich bewegt oder ob man im Süden oder im Norden quasi der Alpen ist. Die Landschaft verändert sich, die Vegetation ist zum Teil anders. Ja, die Gebirgsformen generell sind anders und das finde ich halt auch immer beeindruckend, weil egal wie oft man irgendwo in den Alpen schon unterwegs war, es gibt halt auch immer irgendwie ein bisschen was Neues zum Entdecken.
Ja, dem kann ich nur zustimmen und alleine schon durch jetzt vielleicht unterschiedliche Tageszeiten oder Jahreszeiten ändert sich das ja dann zusätzlich auch nochmal.
Absolut, ja. Kommen wir zum bereits erwähnten Projekt Beyond Snow. Das ist ein Alpen Space Program Projekt aus EU-Fördermitteln. Ihr arbeitet da quasi in einem grenzüberschreitenden Team, um die sozioökologische Klimaresilienz von Schneetourismusorten quasi zu erhöhen. Das heißt, es geht um Klimawandelanpassung. Und vielleicht kannst du auch für unsere Zuhörerinnen einfach, die quasi mit der Thematik vielleicht nicht ganz so vertraut sind, ein bisschen mehr erklären, worum es in dem Projekt an sich geht.
Natürlich steht der Begriff Resilienz da ganz zentral in dem Projekt. Das heißt, wie du schon gesagt hast, die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen hier jetzt in dem Projekt im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Und ja, wir beziehen uns außerdem eben auf diese sozioökologische Perspektive und auf die Aspekte, die damit zu tun haben. Das heißt, vereinfacht gesagt, einfach die Natur, die Umwelt und auch das menschliche Leben betreffend. Und es geht kurz gesagt darum, eben touristische Regionen, die im Wintertourismus und einen Schwerpunkt im Wintertourismus haben, die zu befähigen, sich ja anzupassen an Veränderungen und eben die Zukunft des Tourismus so zu gestalten, damit sie weiterhin ein attraktiver Lebens-, Wirtschafts- und auch Naturraum bleiben.
Im Klimaaktionsplan 2.0 vom Alpinen Klimabeirat gibt es für den Tourismus eigene Umsetzungspfade, 4 insgesamt. Und der zweite Umsetzungspfad erscheint mir das sehr passend für das Projekt. Und zwar lautet der Coaching und Kapazitätsaufbau für einen klimasicheren Alpentourismus. In diesem Umsetzungspfad gibt es dann auch weitere Umsetzungsschritte, die genannt werden, wie ein Open Access Handbuch für klimasicheren Alpentourismus oder die Entwicklung eines Instruments zur Entscheidungsfindung für die Evaluierung neuer Tourismusangebote. Das sind Punkte, die aus meiner Sicht mit der Zielausrichtung von eurem Projekt zu tun hat. Vielleicht kannst du noch erläutern, was habt ihr alles im Rahmen des Projekts insgesamt geplant?
Ja, ich kann vielleicht auch kurz noch zum Hintergrund so ein bisschen und zu der Konstellation was sagen im Projekt.
Gerne.
Also wir arbeiten da mit 13 Projektpartnern zusammen aus 6 Alpenländern, die eben aus verschiedenen Bereichen kommen, aus der Wissenschaft zum Beispiel. Es sind NGOs dabei, es sind Gemeindenetzwerke dabei oder DMOs, Dachorganisationen oder auch aus dem Bereich Regionalentwicklung. Wir haben auch einen technischen Partner dabei und zusätzlich gibt es auch Beobachterorganisationen, wie zum Beispiel auch das Ständige Sekretariat der Alpenkonvention. Es wurden 10 Pilotregionen dann definiert, für die dann die Projektpartner zuständig sind. Und in diesen Pilotregionen setzen wir sozusagen Maßnahmen, die wir im Projekt entwickeln, um und testen die dort. Die Pilotregionen, das ist eigentlich auch ganz spannend, die sind eben auch komplett über den Alpenbogen verteilt. Die sind natürlich auch unterschiedlich von ihren Rahmenbedingungen her, von den Charakteristiken, die sie aufweisen und auch von den Herausforderungen. Viele ähneln sich sicherlich, aber es gibt natürlich auch sehr lokal bedingte Herausforderungen. Und wir arbeiten daran, Resilienz- und Klimawandelanpassungsstrategien zu erarbeiten, wo wir jetzt auch sehr intensiv gerade dran sind in diesem Semester des Projekts. Die werden mithilfe von Beteiligungsprozessen erarbeitet. Das heißt, wir binden auch die Stakeholder, die verschiedensten Stakeholder in den Pilotregionen ein, um da auch die Meinungen von allen einzuholen und auch die Perspektiven von allen einzuholen und eben zu, ja, die Frage zu beantworten, wie kann es weitergehen und welche Maßnahmen wünscht ihr euch? Welche Maßnahmen seht ihr auch als wichtig an und wo gibt es Ergänzungen und wo gibt es notwendige Veränderungen? Ab 2025 werden wir da auch dann ausgewählte Projektideen und Projektmaßnahmen umsetzen und die dann auch testen. Und alle Ergebnisse und alle Erkenntnisse aus dem Projekt, die können natürlich jetzt nicht eins zu eins auf alle übertragen werden, aber größtenteils können die auch übertragbar gemacht werden und eben als Best Practice oder Learnings einfach auch an alle Alpendestinationen gegeben werden und von denen dann genutzt werden. Von daher sehe ich da schon so Ansatzpunkte wie eben in dem von dir genannten Pfad, eben diesen Open Access Ansatz, dass man da sagt, okay, wir testen das jetzt in den 10 ausgewählten Destinationen, aber natürlich ist das Ziel im Grunde genommen allen Alpendestinationen damit zu helfen und sie da bei der Klimawandelanpassung zu unterstützen. Das ist auch der Fall in einem anderen Meilenstein des Projekts. Das ist so ein digitales Tool zur Entscheidungsfindung, was aktuell noch entwickelt wird. Es werden ja zuerst einmal vielseitige Fragen gestellt zur Destination, die jetzt geografische Informationen beinhalten, aber auch Fragen zu touristischen Kennzahlen oder auch einfach einen Status quo erheben. Und die Destinationsmanager oder Gemeindevertreterinnen können diese Daten dann eingeben und erhalten dann wiederum aus diesem Tool heraus eine Einschätzung und eine Analyse, wie sensibel die Destination gegenüber dem Klimawandel ist und auch in welchen Bereichen Anpassungen empfohlen werden oder relevant sind.
Klingt herausfordernd, um ehrlich zu sein, weil du hast das ja schon angesprochen, die Regionen teilweise sich sehr stark unterscheiden können, die Grundvoraussetzungen halt ganz unterschiedliche natürlich sein können. Was mich noch sehr interessiert ist auch, wenn ihr da quasi den Austausch mit der Bevölkerung oder mit der Zivilgesellschaft sucht, inwieweit ist da der Zuspruch für das Projekt beziehungsweise auch für die Themen? Findet das Anklang oder benötigt es dafür schon auch Überzeugungsarbeit?
Also sowohl als auch. Es benötigt schon Überzeugungsarbeit von einzelnen Stakeholdern. Andererseits gibt es auf jeden Fall schon das Bedürfnis und den Willen, sich dem Thema zu nähern und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber klar, es ist natürlich auch eine Herausforderung, das Thema oder das ganze Projekt nicht, also man darf das Projekt nicht falsch verstehen. Also man darf es nicht so kommunizieren, dass wir jetzt komplett alles umkrempeln wollen, dass wir jetzt in 50 Jahren oder wann auch immer, dass es dann keinen Skitourismus zum Beispiel mehr geben soll. Dann ist es klar, dass die Skigebiete oder die Seilbahnbetreiber da sehr kritisch sind, sehr skeptisch sind und natürlich nicht unbedingt offen für Workshops oder Beteiligungsprozesse. Aber ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen im Laufe des Projekts, dass wir eben schon vermitteln konnten, dass es darum eben nicht geht, sondern wir wollen auch Ergänzungsangebote entwickeln. Wir wollen uns auch einfach fragen, wie kann es weitergehen, einfach sozusagen offen. Und wir wollen diese erfolgreichen Aktivitäten und die Angebote nicht schlecht machen. Und ja, das am Anfang war das natürlich auch ein Teil der Projektarbeit, sozusagen diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber jetzt mittlerweile merken wir schon, dass es auf jeden Fall sehr positiv ankommt und dass das ganze Projekt auch, und soweit ich auch von den anderen Projektpartnern weiß, dass das schon sehr als Entwicklungsprojekt verstanden wird und die Stakeholder in den Pilotregionen auch sehr wertvoll ansehen.
Dann kommen wir auch auf die Pilotregion Werfenweng, die du ja begleitest in dem Projekt, zu sprechen. Im Projekt sind ja, wie du erwähnt hast, 10 Pilotregionen drin und die sich durchaus unterscheiden. Was sind denn so die spezifischen Herausforderungen von Werfenweng in der Ortschaft generell im Hinblick auf den Klimawandel und den Tourismus?
Also in Werfenweng ist die Situation so, dass der Ort hat etwa 1100 Einwohner. Die Skigebiete liegen es gibt 2 Skigebiete, die liegen in der Höhe zwischen 900 bis 1800 Metern etwa. Und ja, die Winter- und die Sommersaison sind von den Nächtigungszahlen recht ausgeglichen. Das heißt, es gibt schon eine Abhängigkeit von der Wintersaison, aber jetzt nicht so stark vielleicht wie in anderen Regionen. Und im Hinblick auf den Klimawandel sind natürlich schon die Themen Schneesicherheit und eben auch damit verbundene Investitionen ein großes Thema. Es gibt schon teilweise auch etwas schlechtere oder einfach Zeiten, wo eben es etwas schlechtere Schneeverhältnisse gibt. Aber grundsätzlich ist es aktuell noch eine sehr gute Lage in Werfenweng und eine sehr gute Situation. Eine andere Herausforderung würde ich den Quellmarkt vielleicht auch bezeichnen. Es kommen 80-85% der Gäste aus Deutschland. Das heißt, es gibt auch da eine große Abhängigkeit von einem Quellmarkt. Und klar, ich meine, in der Zukunft kann es natürlich schon auch dann dazu führen, dass sowas auch dann hinsichtlich Konkurrenz mit anderen Winterdestinationen dann nochmal zu weiteren Herausforderungen führen kann. Ein anderes Thema ist auch das Thema Tagesbesucher, die auch aktuell einen sehr großen Anteil ausmachen, aber die auch ja zum Beispiel bezüglich Planbarkeit oder auch Verkehrsaufkommen auch hinsichtlich der Zukunft auch weiterhin Herausforderungen mit sich bringen.
Ich nehme auch an, dass Tagestourismus relevant ist aufgrund des Einzugsgebiet, das relativ groß ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten?
Ja, das zum einen, und zum anderen liegt es vielleicht auch ein bisschen an der Zielgruppe. Also eine der Hauptzielgruppen sind Familien in Werfenweng. Da ist es natürlich schon sehr attraktiv, dann einfach für einen Tag mal dorthin zu fahren zum Skifahren oder auch im Sommer für andere Aktivitäten.
Du hast erwähnt, dass die Übernächtigungen im Vergleich Winter und Sommer jetzt keine ganz großen Unterschiede zeigen wie mancherorts. Hat sich das irgendwie natürlich schon entwickelt oder hat Werfenweng einfach schon auch früh gesehen, dass der Sommer durchaus ein Potenzial bietet?
Diese Entwicklung, die ist, glaube ich, jetzt nicht neu. Also die Sommersaison ist seit längerem schon einfach sehr stark und macht da jetzt einen höheren Nächtigungsanteil aus als der Winter. Das liegt schon daran, dass es auch ein sehr attraktives Sommerangebot gibt. Die Umgebung, die Landschaft ist wunderschön, Werfenweng ist sehr schön gelegen und von daher ja, ist es auch einfach sehr attraktiv, auch für die Sommersaison.
Das Tourismusprotokoll der Alpenkonvention sieht in seinem Artikel 6 Absatz 3 in Gebieten mit starker touristischer Nutzung, und so würde ich jetzt durchaus Werfenweng einordnen, wenn ich daran denke, das sind rund 1200 Bewohner, was ein sehr kleiner Ort an sich ist, aber die Ausrichtung durchaus mit 2 Skigebieten eine stark touristische Ausrichtung für mich zeigt. Zwar das Tourismusprotokoll eben empfiehlt, da ein ausgewogenes Verhältnis zwischen intensivem und extensivem Tourismus zu finden insgesamt. Wie ordnest du da Werfenweng ein und welche Tendenzen in der touristischen Entwicklung unter Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels zeichnen sich jetzt auch mit den Erfahrungen aus dem Projekt heraus für dich ab?
Grundsätzlich sehe ich das Verhältnis zwischen intensiven und extensiven Tourismusformen in Werfen schon als sehr ausgewogen. Ich würde den Tourismus dort eher als extensiv und sozusagen sanften Tourismus bezeichnen. Werfenweng hat eben so Jahr etwa 270.000 Übernachtungen und verfügt ungefähr über 2000 Betten, das heißt ungefähr doppelt so viele wie die Einwohner. So dieses Verhältnis, das ist eigentlich relativ ausgewogen im Vergleich zu anderen Destinationen. Ja, auch von dem Angebot her, es wird seit Jahren, ja seit Jahrzehnten eigentlich wirklich auch auf das Thema nachhaltige Mobilität geachtet. Es wird auf eine öffentliche An- und Abreise Oder eine Ein- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird da sehr stark propagiert. Es wird vor Ort dafür gesorgt, dass die Menschen sich auch ohne motorisierten Individualverkehr fortbewegen können. Es gibt einen sehr gut genutzten Shuttle-Service. Es gibt vor Ort Shuttle-Angebote und On-Demand-Angebote. Und ja, das trägt natürlich schon insgesamt auch mit dazu bei, dass es einfach schon eine nachhaltigere Form des Tourismus sein kann. Es ist ja immer etwas schwierig, jetzt so von intensiv oder extensiv zu sprechen. Geht es da jetzt um die Aktivität oder das Angebot an sich oder geht es eher darum, wie viele Personen machen das? Wie ist auch die Tragfähigkeit vor Ort? Wie ist die Infrastruktur? Wie ist die Akzeptanz der Einheimischen dazu? Und insgesamt ist das, glaube ich, alles in einem sehr guten Verhältnis in Werfenweng.
Wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs, aber es gibt immer eine kleine Zwischenrubrik mit zwei kurzen Fragen, wo ich meine Podcast-Gäste um eine kurze spontane Antwort bitte. Windkraftanlagen am Bergkamm, PV-Freiflächenanlagen auf der Alm oder Pumpspeicherkraftwerke in unberührten Alpentälern?
Ja, also die Frage ist jetzt wirklich nicht so einfach zu beantworten, weil, na klar, ich meine, die erneuerbaren Energien sind ein großes und wichtiges Thema, das man unterstützen muss. Und jede Form hat auch seine Vor- und Nachteile. Es gibt natürlich die Nachteile des Eingriffes in die Landschaft und in die Natur. Ich glaube, man muss das individuell und lokal dann pro Standort entscheiden, was da besser ist und was auch effizienter und effektiver einfach am Ende und die bessere Entscheidung ist.
Wir kommen zur zweiten und vielleicht viel einfacheren Frage. Hast du einen Lieblingsort in den Alpen?
Ja, also ich finde die Frage nicht unbedingt einfacher. Aber ich würde sagen, generell, weil ich jetzt mich nicht entscheiden kann, ich würde generell sagen, dass ich mein Lieblingsort ist immer oben auf einem Gipfel und am liebsten beim Sonnenaufgang.
Zum Ende unseres Gesprächs möchte ich kurz auf Elbenpearls noch eingehen. Wir haben kaum darüber gesprochen. Vielleicht kannst du kurz und bündig beschreiben, was Elbenpearls ist und was Elbenpearls macht.
Ja, also Alpenpearls ist ein Netzwerk von 18 Orten aktuell, die sich alle dem Thema nachhaltiger Tourismus und nachhaltige Mobilität verschrieben haben und eben auch den Fokus auf transnationale Zusammenarbeit legen. Und wir arbeiten als Dachorganisation und auch als Netzwerk und als Plattform dafür, dass die Mitgliedsorte sich verbessern und sich weiterentwickeln in den Bereichen, die ich jetzt eben genannt habe und darüber auch hinaus. Unsere Mitgliedsorte sind aktuell in 4 Alpenländern, in Deutschland, Italien, Österreich und auch Slowenien. Der Sitz ist in Österreich. Es gab jetzt vor 2 Jahren gab es eine Umstrukturierung von Alpenpearls. Seit 2006 gab es einen Verein und seit 2 Jahren sind wir nicht mehr ein Verein, sondern ein EVTZ, ein europäischer Verband für territoriale Zusammenarbeit. Für die, die das jetzt nicht kennen, das ist einfach ein Instrument und eine Rechtsform der Europäischen Kommission, die auch Vorteile bietet, einfach für territoriale und transnationale Zusammenarbeit. Und die Mitglieder haben sich einfach dafür entschieden, dass man darauf noch mehr Wert legen möchte und dass wir auch mehr neben dieser inhaltlichen Arbeit an den Themen einfach auch das als etwas Besonderes betrachten in der Konstellation von Alpenpearls und wir das damit noch unterstützen können.
Abschließend noch eine nicht ganz so einfache Frage für dich. Wie sieht deines Erachtens der Alpentourismus im Jahr 2050 aus?
Ja, ich würde das gerne optimistisch und etwas utopisch vielleicht betrachten. Und ich stelle mir den Alpentourismus im Jahr 2050 so vor, dass auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Reisen mit der Bahn unternommen werden, dass viel mehr Personen mit dem öffentlichen Verkehr anreisen und auch insgesamt in den Alpen unterwegs sind. Und auch, dass der Fahrradtourismus in seinen unterschiedlichsten Formen ja mehr Schwung aufnimmt und auch eine aktive Mobilitätsform darstellt und mehr Gewicht bekommt. Und dass die Alpenstädte weniger autozentriert sind und dass es ja insgesamt auch mehr Sharing Economy gibt und einfach insgesamt gemeinwohlorientierter gewirtschaftet wird. Wenn ich das jetzt mal so ausrechne, werde ich 2050 60 Jahre alt sein. Und da hoffe ich natürlich auch, dass ich mir selber und auch wir uns alle auf die Schulter klopfen können und auch ja, sagen können, ja, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, als Touristin, aber auch als Mensch, als Bürgerin im Alltag und um einfach einen klimafreundlicheren Alpentourismus zu erleben.
Ja, das hoffe ich auch. Danke, Sarah, für den hoffentlich nicht zu utopischen Einblick, wie der Alpentourismus 2050 ausschaut. Ich bedanke mich herzlich bei dir für deine Zeit, für die Einblicke, die du gewährt hast in Alpenpearls, aber auch in das Projekt Beyond Snow. Vielen Dank. Alles Gute.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. War ein nettes Gespräch. Nicht alle Fragen so einfach zu beantworten, aber ja, es hat Spaß gemacht. Danke.
Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zur CIPRA findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.